Liebe EAG-Gemeinde, um Wasser geht es heute. Wasser ist Leben. Kein Mensch kann ohne Wasser überleben und keine Ernährungsberatung würde raten, das Trinken zu vergessen. Aber in unserer Geschichte heute, da kommen zwei, um zu trinken und vergessen es am Ende. Alles dreht sich um einen Brunnen und um das Wasser und dann bleibt am Schluss der Krug leer. Es ist ein Mann und eine Frau allein an einem Brunnen und du bist ein Schelm, wenn du dir etwas dabei denkst. Und trotzdem geht es um 5 Hochzeiten und um eine Hochzeit, die nicht stattgefunden hat. Der Text für heute steht in Johannes 4. Ich habe mir die Verse 1 bis 18 herausgenommen. Ich lese ihn nicht, sondern ich erzähle ihn nach. Aber die Dialogteile zwischen dem Mann und der Frau, das ist der Bibeltext. Da tief unten blinkt das Wasser. Der Brunnen ist tief. Mehrere Meter tief gegraben. Jesus sitzt an seinem Rand und genießt die Kühle, die da von unten zu ihm heraufsteigt. Die Mittagssonne brennt und seine Jünger sind schon längst weg und in die nächste Stadt zum Einkaufen gegangen. Es ist so heiß, dass die Luft fast flimmert. So nah ist das Wasser und so fern. Ein Becher nur täte jetzt gut. Aber kein Eimer weit und breit zu sehen. Jesus seufzt. Müde schaut er in die Gegend. Samarien. Die Durchreise durch Samarien ist immer wieder keine Freude. Mal sind die Leute gastfreundlich, dann wieder offen feindselig. Noch ist ihm nicht klar, was es diesmal sein wird. Jede Begegnung ist wie ein Tanz um den heißen Stein. Die Stimmung kann im Nu kippen und dann kommt der ganze alte Hass wieder hoch. Dass die Juden vor 150 Jahren das samaritische Heiligtum auf dem Gerizim zerstört haben, dass die Samariter vor 20 Jahren den Tempel in Jerusalem mit menschlichen Gebeinen entweiht haben. Jesus wischt sich müde den Schweiß von der Stirn und schüttelt den Kopf. Die Streitthemen sind endlos und immer wieder die gleichen. Als er aufschaut, sieht er jemanden kommen. Eine Gestalt mit einem Wasserkrug auf dem Kopf. Endlich, jetzt hat er die Chance auf einen Schluck Wasser. Dass ausgerechnet in der Mittagshitze eines der jungen Mädchen zum Wasserschöpfen kommt, ist selten. Er kann sich gut vorstellen, wie sie sich gefreut hat, als sie geschickt wurde. Ausgerechnet jetzt. Er sieht sie näher kommen. Das Mädchen sieht auch müde aus. Sie hat hängende Schultern und sie schaut die ganze Zeit nur vor sich den Weg entlang. Nicht nach rechts, nicht nach links. Irgendetwas stimmt nicht. Jesus sieht sie näher kommen und dann kann er ihr Gesicht erkennen. Nein, das ist kein Mädchen. Keine der jungen Frauen, die normalerweise zum Wasserholen geschickt werden. Diese Frau ist älter und muss das Wasser selbst holen gehen. Er sieht einen harten Zug um den Mund und bittere tiefe Furchen. Die Falten zwischen ihren Augenbrauen sind tief und sie hat auch dunkle Schatten unter den Augen. Ihr Gesicht ist mager, ihre Hände sehnig und knochig. Aber die markante Feinheit ihrer Züge verrät bis heute, wie schön sie einmal war. Ihr Blick dafür ist stumpf und hart geworden. Jesus streicht sich nachdenklich über seinen Bart. Er sieht dieser Frau mehr an, als er heute noch sehen wollte. Und er sieht die Chance auf seinen Schluck Wasser geringer werden. Er ahnt, wer hier wen noch mehr brauchen wird. Aber es ist okay. Wenn ausgerechnet sie hier erscheint, dann hat es so kommen sollen. Sie schaut hoch. Ausgerechnet. Das hat jetzt nicht so kommen müssen. Ein Mann am Brunnen. Sie hat keine Lust auf dumme Kommentare. Sie ist allein und müde. Und der ist auch noch Jude. Und einer von den Gebildeteren, das kann sie erkennen. Auf diese Überheblichkeit hat sie schon gar keine Lust. Er ist schließlich hier in ihrem Gebiet. Das hier ist Samarien. Was sich diese galiläischen Pilger immer einbilden, wenn sie zu ihrem Tempel reisen. Wehe, er sagt auch nur einen ganzen Satz zu ihr. Sie ist vielleicht alt und verbraucht, aber nicht dumm. Wenn er seinen Satz auch nur voll macht, wird sie zu ihm sagen: Törichter Galiläer, haben nicht so die Weisen gesprochen, du sollst das Gespräch mit der Frau nicht lang machen. Oder soll sie lieber ganz den Mund halten? Sie ist gewappnet für alles hier draußen, alleine mit ihm. Am besten, sie würdigt ihn keines Blickes. Sie befestigt ihren Krug am Seil, will ihn gerade herunterlassen. Da kommt er, der Satz. Kurz und knapp, ja. Aber damit hat sie nicht gerechnet. Sie stutzt. Der Befehlston fehlt. Sein "Gib mir zu trinken" klang eher wie eine Bitte. Wie lange hat sie das nicht mehr gehört? Eine ehrliche Bitte. Kein Befehl, keine Anzüglichkeiten, keine Beleidigung. Sie ist so verwundert, dass sie sich selbst sagen hört: Wie kommst du als Jude dazu, von mir etwas zu erbitten, einer samaritischen Frau? Jesus sieht, wie verblüfft sie ist. Aber er sieht auch, sie hat ihren Panzer noch lang nicht abgelegt. Wenn sie wüsste, was er bereit ist zu tun, für sie, für all diese verdorrten Seelen. Das heute wird nicht die letzte Mittagshitze sein, in der seine Glieder schmachten und seine Kehle ausdürrt, damit andere das Leben haben können. Wenn sie das nur verstünde, wenn sie das nur ahnte. Und das Wasser da unten ist so nah und gleichzeitig so fern. Warum gibt sie ihm nicht einfach einen Schluck zu trinken? Seufzend fragt er: Weißt du eigentlich, was für ein Geschenk Gott den Menschen macht? Und wer das ist, der dich bittet, gib mir zu trinken? Wenn du das wüsstest, du würdest ihn bitten, und ja, er würde dir lebendiges Wasser geben. Sie traut ihren Ohren nicht. So nonchalant dreht er die Situation herum. Wer will hier von wem etwas zu trinken? Sie kontert, ohne lange zu überlegen. Herr, nichts hast du, um Wasser zu schöpfen, und der Brunnen ist tief. Woher also hast du das lebendige Wasser? Bist du etwa größer als unser Stammvater Jakob? Er hat uns diesen Brunnen hinterlassen. Er selbst hat daraus getrunken, ebenso seine Söhne und das Vieh. Jesus schaut sehnsuchtsvoll zum Glitzern da unten im Brunnen. Ja, er würde jetzt auch gerne trinken. Diese Frau ist ein hartes Stückchen Brot. Das war ihm schon klar. Wenn sie es nicht wäre, dann hätte sie ihr Schicksal wahrscheinlich auch nicht überlebt. Er schaut hoch und fragt sich, überleben kann sie? Aber kann sie auch leben? Lebt sie wirklich? Hat sie einen Frieden gefunden mit dem, was war? Kann sie denn überhaupt für sich eine Zukunft sehen? Oder existiert sie so von Tag zu Tag, sucht und kämpft für etwas, das ihr doch wieder in den Händen zerrinnt? Er antwortet ihr: Wer von diesem Wasser hier trinkt, wird wieder Durst bekommen. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst haben. Denn das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das ins ewige Leben hineinsprudelt. Das ewige Leben. Darum geht es ihm also. Jetzt ist sie sich sicher. Als nächstes kommt dann die religiöse Diskussion. Wer die Wahrheit hat, mit welchen Schriften, auf welchem Berg, dafür ist sie taub. Er will ihr Wasser geben? Na, dann soll er mal. Und zwar ein Wasser, das ihr Leben einfach macht. Bissig, meint sie. Herr, dann gib mir dieses Wasser, damit ich nicht mehr durstig werde und hierher kommen muss zum Wasserschöpfen. Sie setzt ihren Krug wieder an, um es endlich hinter sich zu bringen. Und Jesus versteht sie gut. Sie will ein einfaches Leben. Und leicht hat sie es wirklich nicht gehabt. Aber die einfache Lösung gibt es nicht für sie. Er ahnt genau, in was für ein Nest er sticht, als er sagt: Geh, ruf deinen Mann und komm wieder hierher. Aber jetzt interessiert ihn ihre Reaktion. Ich habe keinen Mann, sagt sie, ihre Standardantwort. Die hat sie. Aber ab jetzt wird das Gespräch schwierig. Das weiß sie genau. Sie muss ihren Krug füllen, schnell und zügig sehen, dass sie hier wegkommt. Aber da hört sie schon: Recht hast du gesprochen, ich habe keinen Mann. 5 Männer nämlich hattest du, und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das hast du treffend gesagt. Mit offenem Mund schaut sie ihn an. Das weiß er? Den Krug hat sie völlig vergessen. Das Wasser im Brunnen auch. Wer ist der? Ein hartes Stückchen Brot ist diese samaritische Frau. Von den Bibelauslegern aller Zeiten ist sie schon zu allem gemacht worden. Die Sünderin par excellence, das Opfer des Patriarchats, Symbolfigur für das samaritische Volk, das sich mit 5 Volksstämmen vermischt hat, die alle jeweils fremde Götter mitgebracht haben. 5 falsche Männer für 5 falsche Götter sozusagen. Aber wenn sie nun keine Symbolfigur ist, wenn sie einfach eine Frau ist, der das Leben irgendwie mitgespielt hat, die sich irgendwie durchschlagen musste, durch alles, was gut und alles, was einfach überhaupt nicht gut läuft, wenn sie vielleicht so eine Frau ist, so wie wir auch, was ist ihr dann passiert? Sind alle diese 5 Männer gestorben? Was für ein krasses Schicksal. Oder haben sich 5 Männer von ihr wieder scheiden lassen? Vielleicht, weil sie nicht schwanger wurde? Unwahrscheinlich ist, dass sie selbst gegangen ist. Sie ist schließlich als Frau auf einen Mann zur Versorgung angewiesen gewesen und sie wird vermutlich gar kein Recht auf eine Scheidung gehabt haben. Es ist vorstellbar, dass sie nach 5 Ehen dann keine Chance mehr hatte auf dem Heiratsmarkt und vielleicht hat sie sich dann ohne Ehe auf einen Mann eingelassen, der sie dafür immer wieder ein bisschen mit Nahrung und Öl versorgt hat. Aber am Ende wissen wir es nicht. Am Ende ist das alles Spekulation. Was der Text allerdings zeigt, verlegen ist sie nicht. Sie ist Jesus ein echtes Gegenüber. Sie steht da, selbstbewusst in ihrer eigenen Tradition und sie übernimmt auch Verantwortung für ihr Leben. Sie sieht sich offenbar selbst in der Rolle, irgendetwas getan und beigetragen zu haben. Es ist ihr nicht alles nur geschehen, denn später sagt sie, als sie in ihr Dorf zurückkommt, schaut den Mann an, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Irgendwie sieht sie sich schon selbst auch als aktiv gewesen. Jesus diskutiert lange mit ihr. Gegen die übliche rabbinische "Fasse dich kurz bei einer Frau"-Regel. Er nimmt sie ernst. Er konfrontiert sie. Er diskutiert mit ihr. Und sie ist auch der erste Mensch im Johannesevangelium, dem sich Jesus voll zu erkennen gibt. Er sagt zu ihr, er gibt sich zu ihr als Messias zu erkennen und sagt, ich bin es, der mit dir spricht. Das Leben dieser Samariterin, könnte man vielleicht denken, ist nach 5 Ehemännern und offenbar einer wilden Ehe gelaufen. So hat sie vielleicht selbst gedacht. So haben vielleicht andere über sie gedacht. Aber dann trifft sie Jesus und es kommt nochmal ganz anders. Unversehens hat sie eine neue Rolle und eine neue Bedeutung bekommen. Sie wird zu seiner ersten Zeugin, zur ersten Frau, die eine ganze Stadt zu Jesus bringt, sodass diese Menschen selbst zu ihrem Glauben kommen können. Sie kam zum Brunnen, um ihren Durst zu stillen, aber dann findet sie etwas ganz anderes. Etwas, das einen ganz anderen Durst in ihr stillt. Weißt du eigentlich, was für ein Geschenk Gott den Menschen macht? Und wer das ist, der dich bittet, gib mir zu trinken? Das ist das Zweite, was Jesus zu ihr sagt. Und er zeigt auch uns damit, ich bin bereit, alles für dich zu geben. Mir ist kein Weg zu lang, keine Diskussion zu unnötig, keine Schmerzen zu viel, um dir das Tor zum Leben wieder aufzustoßen. Ich gehe für dich in den Tod, damit du leben kannst. Und zwar nicht nur überleben, sondern wirklich leben, geachtet, ernst genommen und wertgeschätzt mit allem, was du erlitten hast und trotz allem, was du selbst verursacht hast. Du bist in dem allem gesehen. Was deine Seele zersetzt, das ist ernst genommen und am Kreuz vergolten. Und Und was dir hier gefehlt hat im Leben, das wird dir vergolten werden im nächsten Leben. Du musst dem, was dir fehlt, nicht für immer nachjagen. Denn der Preis, den du hier gezahlt hast, ist gesehen. Der Durst nach Leben und Sinn stillt sich nicht in unseren Versuchen, aus unseren menschlichen Brunnen zu schöpfen. Wer von diesem Wasser hier trinkt, wird wieder Durst bekommen, sagt Jesus. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst haben, denn das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das ins ewige Leben sprudelt. Dieses Sprudeln, diese sprudelnde Quelle, die Jesus da in uns schafft, das ist eigentlich ein hüpfendes und ein springendes Wasser. Das griechische Wort, das da steht, so habe ich gelesen, passt eigentlich gar nicht zu Wasser, sondern eher zu Menschen und zu Tieren. Hüpfen und springen. Und das gefällt mir. Hüpfen und springen aus Freude und Leichtigkeit. Ein Wasser, der Geist Jesu, der uns befreit von der ganzen Schwere des Lebens. Eine Verbindung zum ewigen Leben, die nicht gravitätisch und ernst, sondern leicht und erlöst und glücklich und frei macht. Die Seele wird zu einer fröhlich glucksenden, übersprudelnden Quelle und das Herz darf hüpfen. Ein Osterlachen steckt in dieser springenden Quelle des Heiligen Geistes. Mit dem dürfen wir in die Passionszeit gehen, die jetzt kommt. Mit dem Wissen um die Liebe Gottes, seine Liebe in ihrem ganzen und vollen Einsatz. Und mit dem Wissen um seinen Geist, der ein hüpfendes Herz und ein Osterlachen in uns freibrechen will. Amen.